Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Ein höchstrichterliches Urteil macht der queeren Community in Ungarn Hoffnung. Der Europäische Gerichtshof hat das ungarische LGBTQ-Gesetz kassiert. Gleich werden wir aus Budapest hören, was das bedeutet. Dann sprechen wir über Michael, einen Biopic über Michael Jackson. Und wir besuchen die Langen Foundation in Neuss oder bei Neuss und eine Ausstellung dort mit Werken des Amerikaners Adam Pendleton. Die EU ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Das hat heute ein Gerichtsurteil eindrucksvoll verdeutlicht. Es hat weitreichende Folgen, dieses Urteil, für die LGBTQ-Community in Ungarn. Aber das Urteil hat auch Signalwirkung EU-weit. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich geurteilt, dass das ungarische LGBTQ-Gesetz gegen die Grundrechtecharta und den EU-Vertrag verstößt. Das Gesetz diskriminiere Menschen wegen ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung und verstoße gegen die Menschenwürde. Das erklärte das höchste Gericht der EU. Wie diese Entscheidung in Ungarn bewertet wird, das möchte ich nun mit David Wick besprechen. Der Jurist und Rechtsanwalt ist der Generalsekretär von Amnesty International Ungarn und ist jetzt aus Budapest zugeschaltet. Herr Wick, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gibt es denn nach dem Wahlsieg nun mit diesem Urteil aus der LGBTQ-Szene ein erneutes Aufatmen?
Also, diese Entscheidung von heute gibt wenigstens die Hoffnung für die Gemeinschaft hier in Ungarn. Was das Urteil vorschreibt, muss auch gesetzlich umgesetzt werden. Also es hängt sehr viel von der neuen Regierung von Ungarn ab, ob die alle diese Bestimmungen, die von der EU-Gerichtshof als EU-rechtswidrig genannt wurden, heute, dass die das alles ändern.
Der neue Regierungschef Modja, er bezeichnet sich als christlich-konservativ. Im Wahlkampf hat er LGBTQ-Themen ausgeklammert. Hat er das aus taktischen Gründen gemacht, um bestimmte konservative Wähler nicht zu verschrecken? Oder deckt sich das vielleicht auch, dieses Thema LGBTQ-Pluralität, deckt sich das mit seinem Weltbild?
Das müsste man von ihm fragen. Was ich von ihm gehört habe, als er sich öffentlich geäußert hat, dass er möchte ein Land, wo alle Menschen unabhängig davon, wem lieben oder mit wem die Menschen leben möchten, zusammenleben können. Und ich halte das für sehr wichtig. Aber ob das wirklich dieses Reitverbot, was in 2025 geschafft wurde, und dieser Anti-LGBT-Gesetz von 2021 geschafft wurde, ob er diese wirklich ändern will, das ist die Frage der Zukunft. Aber diese toxische Meinungsäußerung von der Orbán-Regierung durch den letzten 10 Jahren, das muss sicherlich ändern. Und das hat wirklich nicht nur die ungarische Bevölkerung, sondern auch das höchste Gericht von der EU unterzeichnet.
Amnesty International Ungarn hat die Folgen des Gesetzes untersucht, etwa für Buchveröffentlichung oder auch für Filme. Wie hart waren denn die Einschnitte? Was haben Sie denn da herausbekommen?
Also wir leben hier in Ungarn in einem Land, wo Filme, Bücher und sogar Werbungen zensuriert wurden. Und das hat sehr wichtige Folgen. Also zum Beispiel, wenn ich als schwuler Mann, ich sehe, dass Bücher, die schwule Menschen oder gleichgeschlechtliche Paare darstellen, die müssen unter Folien verpackt werden, dann fühle ich mich wirklich diskriminiert und marginalisiert. Es gab auch Fälle, wo Psychologen einfach, die in Schulen arbeiten oder Lehrer oder Lehrerinnen, die in Schulen arbeiten, die wurden damit gedroht, dass sie einfach von der Schule rausgeschmissen werden, wenn sie über die gleichen Rechte von LGBT-Menschen reden in der Schule. Also ich denke, diese haben sehr weite Konsequenzen. Und nicht nur in Ungarn, sondern auch in der ganzen EU. Also wir haben immer die Frage uns gefragt, was für eine Union wir möchten. Und eigentlich, ich finde diese Entscheidung von heute wirklich historisch, von der Sinne, dass der EU-Gerichtshof nicht nur über den Binnenmarkt der EU spricht, sondern auch die Werte der Europäischen Union. Und wenn ein Land gegen die Werte der EU verstoßt, dann müssen diese Gesetze auch geändert werden.
Also eine Signalwirkung EU-weit. Herr Wick, ich möchte noch mal über das gesellschaftspolitische Klima in Ungarn sprechen. Hat sich das in den vergangenen Jahren durch diese Fidesz-Propaganda negativ für die Community verändert?
Ich fühle das eher, dass die Community und auch die ganze Gesellschaft hat vorletzte Wochenende einfach gesagt, dass diese ganze Propaganda und der Hass, was die vorherige Regierung geübt hat, muss zu Ende kommen. Wir haben schon dieses Gesetz in 2021 wurde verabschiedet von unserem Parlament. Aber 2 Jahre bevor gab es auch Statements vom Parlamentspräsident, die Homosexualität mit Pädophilie einfach auf die gleiche Ebene gesetzt hat. Und ich denke, diese narrative Kampagne, diese Hasskampagne gegen die Menschen, die hier in Ungarn leben, waren wirklich zu viel geworden für die Gesellschaft. Und das hat dazu beigetragen, dass wir hier einen politischen Wechsel in Ungarn sehen können.
Im vergangenen Jahr hat die Polizei die Budapest Pride verboten. Sie haben, Herr Wick, eine Petition mit 120.000 Unterschriften übergeben mit der Forderung, Pride-Demonstrationen müssen ungehindert stattfinden dürfen. Das hat irgendwie dann doch gewirkt. Also der zivilgesellschaftliche Druck, der hat Auswirkungen gehabt.
Ich denke, die Zivilgesellschaft in Ungarn ist sehr stark und auch Menschen von Argentinien nach Taiwan und auch aus Deutschland, die haben diese Petition unterstützt. Und ich denke auch, dass sehr wichtig war, dass 300.000 Menschen da auf die Pride gegangen sind und einfach gezeigt haben, dass sie keine Angst von dieser Regierung haben. Und ich denke, dass diese Stärke der Zivilgesellschaft hat wirklich dazu beigetragen, dass wir uns gegen das Chilling-Effekt von diesem Propagandagesetz, was heute von der EUGH, als EU-rechtswidrig genannt wurde, verteidigt könnten.
Sind denn infolge dieses Propagandagesetzes queere Menschen aus Ungarn weggegangen und kommen sie jetzt vielleicht, kunstschaffende Kulturmenschen, kommen die jetzt auch wieder zurück?
Also dazu müssten noch ganz viele Gesetze geändert werden. Also es ist eine Ebene, das Public Discourse zu ändern und ich finde das sehr wichtig ist, wie der neue Premier von Ungarn sich geäußert hat, dass die Versammlung Freiheit ist für alle, aber es muss noch gesetzliche Änderungen folgen, damit Menschen sich wohl in Ungarn fühlen können. Unsere Verfassung schafft ein Verbot für Ehe für alle. Und es wird auch gegen Transmenschen diskriminiert. Also es gibt noch weitere Schritte in der Gesetzgebung, was folgen müssen, damit Menschen sich hier sicher und wohl fühlen. Aber das ist wirklich so, dass ganz viele Menschen von unserer Community nach Deutschland und Österreich umgezogen haben während der letzten 16 Jahren. Und ich würde mich hoffen, dass viele sich in ein paar Jahren wohl und sicher in Ungarn fühlen werden.
Aber diese Forderung Freiheit für alle, die Sie zitiert haben, Herr, das ist schon mal ein starkes Plädoyer für Pluralismus. Kann man das so deuten?
Das ist jetzt eine Hoffnung und ein Wahlprogramm. Wie das in der Wirklichkeit aussetzt wird, das ist die Frage der Zukunft.
Ungarns Anti-LGBTQ-Gesetz verletzt EU-Grundrechte. Der Europäische Gerichtshof hat dieses wichtige Urteil heute gefällt. Die neue Regierung ist damit aufgefordert, dieses Gesetz zu ändern. David Wick war das, der Generalsekretär von Amnesty International Ungarn. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Wick, und einen herzlichen Gruß nach Budapest.
Dankeschön. Schönen Abend noch.
Niemand ist wie du.
Dafür wurde ich geboren.
Ich wusste vom Moment deiner Geburt an, dass du anders bist. Also lass dein Licht leuchten.
Du bist der Größte aller Zeiten.
Ein Ausschnitt aus dem Trailer zum Film Michael, das Biopic über das Leben von Michael Jackson, kommt morgen in die deutschen Kinos. Der Film erzählt aber nur einen Teil des Lebens des Superstars. Die Geschichte endet 1988, also bevor die Missbrauchsvorwürfe gegen Jackson 1993 an die Öffentlichkeit kamen. Das hat schon im Vorfeld für Kritik an dem Film von Antoine Fuqua gesorgt. Die Hintergründe werden wir jetzt vom Musikjournalisten Dirk Schneider erfahren. Er hat den Film in einer der wenigen Pressevorführungen gesehen und ist zu mir ins Studio gekommen. Einen schönen guten Abend.
Hallo. Guten Abend.
Ein Film über das Leben von Michael Jackson. Ein Film, der das Thema Kindesmissbrauch auslässt. Kann man einen solchen Film als Filmbiografie überhaupt ernst nehmen?
Kann man gleich ganz klar sagen, das kann man nicht. Und dieser Film ist überhaupt ein Märchen. Da sind Gut und Böse ganz klar getrennt. Es gibt den strengen und brutalen Vater Joseph Jackson, der spielt quasi den Bösewicht, ist als solcher auch wirklich ganz fantastisch gespielt von Colman Domingo. Und der Gute, das ist eine leidende Lichtgestalt und ganz klar eine Opferfigur, kein Täter, also Michael Jackson. Gespielt wird der von Jacksons Neffen Jafar Jackson. Und der lächelt fast immer in diesem Film. Er ist wirklich auch immer um das Gute bemüht. Er hat überhaupt keine Abgründe. Es ist noch nicht mal ein böses Wort irgendwann von ihm zu hören.
Der Aufstieg des Musikers aus einfachen Verhältnissen zu einem Megastar, hat denn das Leben von Michael Jackson auch etwas Märchenhaftes? Und das Stichwort Märchen hatten Sie ja schon erwähnt, Herr Schneider.
Na klar, also das Leben hat tatsächlich auch was Märchenhaftes. Also von daher kann man das Leben vielleicht auch als Märchen nacherzählen, aber nicht so wie hier. Also natürlich muss man auch mal sagen, also so ein Star wie Michael Jackson, der ist heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Sowas wird es einfach nicht nochmal geben. In Zeiten von Internet, von Musikstreaming, wo die Interessen so diversifiziert sind, wird sich nie wieder eine so große Menge an Menschen, glaube ich, auf einen Menschen so einigen können. Und natürlich hat er etwas Märchenhaftes, dieses Leben ohne Kindheit. Er wurde ja schon als kleiner Junge von seinem Vater zum Entertainer gedrillt. Der hat ganz, ganz viel gearbeitet. Er wurde geschlagen, wenn er nicht gut genug war. Und wahrscheinlich ist das ja auch der Grund, warum er als Erwachsener in so einer Kinderwelt gelebt hat, mit Tieren als besten Freunden. Hat sich diese Neverland Ranch gebaut, war großer Peter Pan-Fan. Und natürlich, wie die Vorwürfe lauten, dann auch mit Minderjährigen als Geliebten. Muss man dazu sagen, ein Gerichtsurteil wurde da bis heute nicht gesprochen. Jedenfalls erzählt der Film dieses Märchen vom traurigen, einsamen Genie mit dem guten Herzen und analysiert wird da eigentlich gar nichts, also keine neuen Erkenntnisse.
Es gab eine Fassung dieses Films, in dem die Missbrauchsvorwürfe ausführlich thematisiert wurden. Diese Teile mussten allerdings herausgeschnitten werden, neue Teile wurden dagegen gedreht. Was hat das damit auf sich?
Genau, die ersten Missbrauchsvorwürfe, Sie hatten es schon gesagt, kamen 1993 von den Eltern eines Jungen namens Jordan Chandler. Den soll Jackson missbraucht haben, als dieser Junge 13 Jahre alt war. Und eigentlich sollte der Film in genau diesem Jahr 1993 beginnen. Dann soll es eine Rückblende geben. Und diese Szenen waren schon gedreht, so haben es jedenfalls das Branchenblatt Variety und die New York Times berichtet und verweisen auf Insider-Informationen. Und dann hat man eben festgestellt, dass in dem außergerichtlichen Vergleich, der damals mit den Chandlers geschlossen wurde, der gab es auch einen zweistelligen Millionenbetrag, dass da drin auch ein Verbot enthalten war, diesen Fall jemals in einem Film darzustellen oder zu erwähnen.
Das klingt so, wie Sie es schildern, Herr Schneider, als hätten die Filmemacher ursprünglich durchaus eine Auseinandersetzung mit diesen Vorwürfen eingeplant. Wollten Sie eigentlich ein umfassenderes, vielleicht ehrlicheres Bild von Michael Jackson zeichnen?
Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Allerdings ist eine frühere Version dieses Drehbuchs von Michael geleakt worden. Und gelesen hat das unter anderem Dan Reed. Der ist der Regisseur der Dokumentation Leaving Neverland, die sich mit den Missbrauchsvorwürfen auseinandersetzt und Jackson in ein sehr kritisches Licht stellt. Und dieser Dan Reed, der hat sich gegenüber der britischen Zeitung The Guardian geäußert und der hat gesagt, die alte Drehbuchfassung enthalte, Zitat, viele Falschdarstellungen, zahlreiche Ungenauigkeiten und schlichtweg glatte Lügen. Und wenn das stimmt, kann man wohl davon ausgehen, dass auch die frühere Fassung des Drehbuchs eher ein Versuch war, Jackson als unschuldig darzustellen.
Bei einem solchen Filmprojekt über Michael Jackson geht es selbstverständlich auch um viel Geld. Welche Erwartungen gibt es denn an den Erfolg des Films?
Also im Branchen Kreisen wird gemutmaßt, dass dieser Film als erstes Musiker-Biopic vielleicht über $1 Milliarde einspielen könnte. Auf jeden Fall ist der Film Teil einer riesigen Vermarktungsstrategie des Jackson Estates, die auch als Produzenten an dieser Produktion mitgewirkt haben. Es gibt ja auch andere Sachen. Seit 2022 läuft das Michael Jackson Musical MJ. Das ist ein großer Erfolg, zeichnet auch ein sehr positives Bild von Jackson und hat vielleicht auch Anlass zur Hoffnung für den Jackson Estate gegeben, dass es da draußen ein großes Publikum gibt, das durchaus bereit ist, Michael Jackson auch wieder mit Sympathie zu begegnen. Im Mai hat im Londoner West End eine Show mit Songs von Michael Jackson Premiere. Und man muss sich das vielleicht auch mal vorstellen. Michael Jackson hatte bei seinem Tod Schulden von $500 Millionen. Seit Jacksons Tod hat dieser Jackson Estate laut Magazin Forbes 3,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das ist eine Menge und ich glaube, da sind die $155 Millionen für diesen Film wahrscheinlich eine gute Investition.
Apropos Geld, apropos ein paar Euro. Ihr Fazit, Herr Schneider, das Geld für ein Kinoticket kann man sich wohl sparen. Das wäre keine besonders gute Investition.
Ich würde diese Investition nicht empfehlen. Also wirklich, Michael erzählt ein zuckersüßes Märchen und das auch wirklich mit filmisch sehr herkömmlichen Mitteln. Also ich finde es auch ästhetisch nicht interessant. und andere Dinge. Also zum Beispiel wird auch Jacksons berühmter Produzent Quincy Jones in dem Film porträtiert, der ja auch als Musikgenie ganz eigener Art galt. Aber über die musikalische Zusammenarbeit zwischen diesen beiden, da erfahren wir wirklich nichts von Belang. Das ist enttäuschend. Man erfährt wenig über die Entstehung der Songs für das Album Thriller, das bis heute das meistverkaufte Musikalbum aller Zeiten ist, mit ganz großen Hits. Da hätte viel drinstecken können. Ich glaube, man kann tatsächlich sagen, dass Michael eigentlich das Werk von Michael Jacksons Vater Joseph Jackson weiterführt, nämlich was hier gemacht wird, möglichst viel Geld aus Michael Jackson herauszuholen, ohne sich für dessen Person zu interessieren, im Guten wie im Schlechten.
Klare Worte, klares Urteil, das Biopic Michael ab morgen in den Kinos nicht wirklich zu empfehlen, sagt der Musikjournalist Dirk Schneider. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der afroamerikanische Künstler Adam Pendleton gilt als einer der Shooting-Stars der US-Kunstszene. 1984 in Virginia geboren, wird er seit einigen Jahren auch in Europa zunehmend wahrgenommen. Spätestens seit seiner großen Ausstellung im Museum Moderner Kunst MUMOK in Wien. Seine Kunst, vorwiegend Malerei und Video, kreist um Fragen von Blackness, Geschichte und Identität. Jetzt sind Arbeiten von Adam Pendleton in der Langen Foundation bei Neuss zu sehen, in einem spektakulären Museumsbau des japanischen Architekten Tadao Ando. Die Ausstellung trägt den fragenden Titel »Can I be?« Sabine Oelze hat die Ausstellung gesehen und mit Adam Pendleton gesprochen.
»Can I be?« Kann ich sein? Adam Pendleton öffnet mit seiner Ausstellung ein großes philosophisches Fass. Wer bin ich und unter welchen Bedingungen kann ich überhaupt da sein?
Ich mag Titel, die nichts einfach nur feststellen. Sie sollen offen sein für Fragen, für die Sprache, die Geste, das Fragment. Wenn ein Titel ein bisschen Verwirrung stiftet, dann ist das eine gute Sache.
Diese Verwirrung beginnt gleich im Eingang der Ausstellung. Es geht durch einen engen, stockdunklen Gang. Dann landet man in einer schwarzen Box. Dort flackert das Video Toy Soldier, Spielzeugsoldat. Stroboskopblitze zeigen Fragmente eines Reiterdenkmals. Hufe, ein Sockel, die ganze Figur. Das Monument ist General Robert E. Lee aus Richmond gewidmet, einem Verteidiger der Sklaverei im US-amerikanischen Bürgerkrieg. Pendleton nähert sich dem Denkmal, indem er es filmisch auseinandernimmt. Die Kamera tastet wie ein Suchscheinwerfer das Monument ab. Es tauchen Graffitis auf, Wörter, Linien, Punkte. Eine Stimme spricht von Rasse, Schmerz und dem Teufel, der am Unrecht der Schwarzen schuld ist. Ein heftiger Auftakt. Adam Pendleton.
I don't think that it's a heavy piece at all.
Ich empfinde das Werk nicht als heftig. Es lenkt den Blick auf Licht, Raum und Klang und darauf, wie Kultur, Geschichte und Sprache unsere Wirklichkeit prägen. Genau das macht das Video. Es schafft eine Bühne, die dazu anregt, wirklich tief zu reflektieren.
Aus diesem düsteren Kapitel der US-Geschichte führt der Weg in die hellen, weiten Hallen der Langen Foundation. Dort hängen die Black Dada-Werke, mit denen Adam Pendleton bekannt wurde. Große Leinwände, meist in Schwarz und Weiß. Überlagerte Zeichen, Gesten und Buchstaben. Pendleton malt, kopiert, sprüht, verwischt. Schicht um Schicht legt er übereinander. Mal erinnert das an Jean-Michel Basquiat, nur ohne Farbe. Mal an das All-Over von Jackson Pollock. Und dann wieder an Bilder aus einem kaputten Fotokopierer. Vier Arbeiten stechen heraus. Auf jeder steht ein einzelnes Wort in schwarzer Sprühschrift. Kept away, next, none. Die Worte stehen vor einem schwarzen Linienraster. Der Rahmen ist schwarz, als säße die Sprache im Käfig.
It refers to a text that was written by Amiri Baraka called Black Dada.
Der Titel Black Dada bezieht sich auf einen Text des US-Dichters Amiri Baraka. Black Dada Nihilismus von 1964. Als ich ihn las, hat mich diese Verbindung regelrecht umgehauen. Und sie hat etwas angestoßen. Eine Art Reise, die bis heute andauert.
Baraka erfand den Begriff Black Dada Nihilismus, um seine Poesie mit schwarzer Identität und politischem Widerstand zu verbinden. Um Sprache geht es bei Pendleton auch immer wieder, manchmal allerdings eher verschlüsselt. Auf dem Boden in einem Raum liegen flache Keramikscheiben. Sie sehen ein bisschen aus wie Kochplatten und formen abstrakte Wörter oder ein Gedicht, so Kurator Nadim Saman.
The sculptures on the floor are Diese Skulpturen stellen einen Morsecode dar, einen Text, der an jemanden gerichtet ist, der ihn entziffern kann. Aber vielleicht bist das eben nicht du.
Insgesamt 2 Videos sind in der Ausstellung von Adam Pendleton zu sehen. Beide handeln von Rassenfragen, haben die Wucht politischer Manifeste und gehen unter die Haut. Umso erstaunlicher, die Bilder an den Wänden wirken kühl und zu kalkuliert. Manches rauscht einfach vorbei oder scheint sich zu wiederholen. Etwa die rund 60 kleineren Bilder, streng in einer Reihe gehängt, wie abstrakte Notizen auf einer Perlenschnur, alle eingezwängt in einen schwarzen Rahmen. Der Titel Daydrawings. Jedes Blatt soll ein verworfener Pinselstrich sein, eine Art liegengelassene Geste.
Maybe each one does represent. Jedes einzelne ist ein Fragment der Zeit. Es geht um die Geste, darum, wie sie auf das Papier wirkt, auf die Sprache.
Adam Pendleton gilt als eine der prägenden Stimmen der afrikanischen Gegenwartskunst. Dass ihm die Langen Foundation in Neuss eine so umfassende Ausstellung widmet, ist gerade in diesen Zeiten ein starkes Signal. Auch wenn vieles im Werk sperrig ist und die Fülle an Referenzen stellenweise schwer entschlüsselbar wirkt, gerät etwas in Bewegung. Can I be? Identität, Geschichte, Bedeutung müssen immer wieder neu verhandelt werden. Pendleton zeigt das auf seine eigene, eindringliche Weise.
Bis Anfang August ist diese Ausstellung zu sehen. Adam Pendleton, Can I be? In der Langen Foundation Neuss. Sabine Oeltze berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der Affäre um Fördermittel für Projekte gegen Antisemitismus hat der Berliner Senat Kulturstaatssekretär Friederici entlassen. Hintergrund seien Empfehlungen des Rechnungshofes, so Kultursenatorin Wedel Wilson. Friederici war für die Vergabe der Gelder zuständig. Seit Monaten versucht ein Untersuchungsausschuss zu klären, ob Fördergelder nach unklaren Kriterien und auf Druck aus der CDU-Fraktion vergeben wurden. Die Berliner Grünen bezeichneten die Entlassung als billiges Ablenkungsmanöver. Es werde ausgerechnet der entlassen, der sich gegen politische Einflussnahme verwehrt habe. Auch die AfD sprach von einem Bauernopfer. Die Jury des Deutschen Sachbuchpreises 2026 hat 8 Titel für die Auszeichnung nominiert. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main mit und benannte Werke über Themen wie Meinungsfreiheit, die Folgen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz oder auch die Moskauer Erinnerungen der Memorialgründerin und Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa. Unser Sachbuchexperte Christian Raphansel vermisst auf der Liste ein naturwissenschaftliches Buch, vor allem da in der Jury 3 Fachfrauen aus dem Bereich vertreten gewesen seien. Dennoch empfindet Raphansel die Auswahl als gelungen, wie er hier im Deutschlandfunk Kultur sagte.
Ich finde wirklich, es ist wieder so eine Must-Read-Liste zu allen wichtigen Themen. Nur, und da bin ich wieder bei den Naturwissenschaftlerinnen, eine Leerstelle, die ich wirklich nicht verstehe, die Klimakrise taucht nicht auf. Ich weiß nicht, ob die sich dachten, irgendwie dazu ist ja alles geschrieben und gesagt. Das stimmt natürlich, aber es wird ja nicht umgesetzt, eher noch abgewickelt. Und das ist die zentrale Krise der Gegenwart. Das wundert mich ein bisschen auf einer ansonsten wirklich schön kuratierten Liste.
Die Entscheidung über das tatsächliche Sachbuch des Jahres wird am 8. Juni in Hamburg bekannt gegeben. Klagen gegen den Rundfunkbeitrag bleiben erfolglos. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat den Beitrag mit Blick auf Vielfalt und Ausgewogenheit des öffentlich-rechtlichen Programmangebots als verfassungsgemäß eingestuft. Insgesamt hatten 7 Menschen gegen den Südwestrundfunk geklagt. Sie alle hatten moniert, es werde einseitig und zu links berichtet. Das Gericht urteilte jedoch, durch umfangreiche Angebote in Fernsehen, Hörfunk und Mediathek würden die Bereiche Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung einschließlich Sport jeweils in voller Breite abgedeckt. Forschende im Bereich der Kunstgeschichte erhalten Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Ein Team von mehreren US-Universitäten hat ein KI-Programm entwickelt, das herausfinden kann, wie viele Menschen an einem Gemälde mitgearbeitet haben. In 1 cm Ausschnitten wird ein Werk eines bestimmten Künstlers aufs Genaueste untersucht, etwa in Hinblick auf Pinselführung oder Farbtextur. Diese Ergebnisse können dann mit einem zweiten Kunstwerk verglichen werden, bei dem die Urheberschaft fraglicher ist. Als Beispiel zogen die Forschenden die Taufe Christi des spanischen Renaissance-Malers El Greco heran. Hier ging die Kunstgeschichte lange davon aus, dass El Grecos Sohn und andere Schüler das Gemälde nach dessen Tod fertiggestellt haben. Die KI-Analyse legt dagegen nahe, dass El Greco das Bild doch alleine gemalt hat.
Eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern, das klingt wie ein Ziel, das unerreichbar in der fernen Zukunft liegt. Jahrzehntelange Konflikte und Aggressionen haben die Menschen über Generationen geprägt. Wie kann sich das ändern? Vor der Versöhnung, das ist völlig klar, muss zumindest mal eine Verständigung stattfinden. Das Miteinanderreden, das sich kennenlernen, das Abbauen von Vorurteilen. Genau das ist mit Hilfe der Kultur natürlich möglich. Daniel Barenboims West Eastern Divan Orchestra mit Musikern aus Israel und Palästina ist ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel, eine Programmreihe im TAK in Berlin. Das Kürzel TAK steht für Theateraufbau Kreuzberg. Heute der Auftakt, Voices from Gaza and Israel. Lydia Ziemke ist Co-Leiterin des TAK und Programmkuratorin. Sie ist jetzt am Telefon. Frau Ziemke, einen schönen guten Abend. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Stimmen aus Gaza und Israel mit dem Israeli Shai Dashevsky und dem Palästinenser Hamza Abu Hovidi. Welche Ideen verfolgen denn die beiden mit ihrem Projekt?
Die beiden wollen Wissen vermitteln, sich gegenseitig und jeweils PalästinenserInnen und Israelis, aber auch den Deutschen. Sie leben ja hier sozusagen in dem dritten Raum in Berlin zusammen. Und sie eint der Wunsch nach Frieden. Auf jeden Fall. Und natürlich sind PalästinenserInnen und Israelis haben verschiedene Ausgangspunkte, aber sie erzählen beide von Unterdrückung, von Schwierigkeiten zu Hause. Das heißt, Shai war in Israel in der Linken organisiert und hat dort versucht, eben für die Zwei-Staaten-Lösung Kampagnen zu fahren und dafür zu werben, dass man sozusagen in ein friedliches Zusammenleben kommt. Während Hamza in Gaza dem Projekt We Want to Live, eben auch eine Sache, die wir kennenlernen durften heute und die eben jetzt weitere Leute auch nachschauen könnten, hat er sich mit anderen gegen die Hamas gewendet und hat diese Repression auch erfahren.
Sie sagen, Frau Ziemke, also die beiden wollen Wissen vermitteln. Das bedeutet, die erzählen so ein bisschen aus ihrem Leben von ihren Erfahrungen.
Als Shai noch in Israel gelebt hat, war er in der Linken organisiert und hat sich dort für Frieden eingesetzt und für die Zwei-Staaten-Lösung. Und Hamza hat sich gleichzeitig in der Organisation We Want to Live in Gaza engagiert, hat protestiert gegen die dort herrschende Hamas und hat schwere Repressionen erfahren. Und beide sind sozusagen auch in der Kampagne vereint, hier in Deutschland aufzuklären, wie die Hamas zu Hause mit Menschen umgeht und dass es eventuell auch naiv sein könnte, sie hier zu unterstützen.
Also das Ganze war ganz offensichtlich kein Streitgespräch oder keine argumentative Auseinandersetzung, kein reflexartiges Lagerdenken, ich hier, du dort und dazwischen ein tiefer Graben. Was kann denn bei einer solchen Veranstaltung und mit dieser Haltung, was kann das beim Publikum auslösen?
Man hat gemerkt, dass durch interessierte Nachfragen, auch detaillierte inhaltliche Nachfragen, Menschen wirklich was Neues gelernt haben. Also über die Struktur der Hamas zum Beispiel oder über die Struktur der linken Organisationen in Israel, die eben durch den Wunsch nach Frieden sich treffen könnten. Und es war ganz groß die Frage im Raum, wie die Gesellschaft hier sich gegen einen aufkommenden Antisemitismus wenden könnte und eben auch sozusagen einen radikalen Islamismus erkennt und von den Organisationen, die sie als Widerstandskämpfer akzeptieren, unterscheiden können.
Da haben aber, wenn ich das richtig verstehe, zwei Oppositionelle gesprochen. Also der eine, der Palästinenser in Opposition zu Hamas und der andere, der linke Israeli in Opposition zu Netanyahu und seiner teilweise rechtsradikalen Regierung.
Absolut. Zu ihren jeweiligen Regierungen, also nicht nur eine private, ihre eigene Meinung, sondern sie agieren öffentlich gegen diese beiden Instanzen sozusagen.
Frau Ziemke, ist es denn schwierig in Zeiten von Bomben und Raketen, von verheerenden Zerstörungen und unvorstellbaren Leid im Nahen Osten, ist es da schwierig, so eine Reihe zu konzipieren, wie Sie das gemacht haben? Welchen Druck, oder vielleicht muss ich auch das im Plural formulieren, welchen Drücken sind Sie denn ausgesetzt gewesen?
Wir alle erfahren im Moment, dass die Gefahr besteht, dass wir im Gespräch Fehler machen. dass wir Leuten zu nahe treten, dass wir Dinge sagen, die falsch verstanden werden oder in der Folge trauen wir uns oft nicht zu sprechen. Diesen Widerstand, den haben wir überwunden und haben uns sozusagen diese Gesprächsformate, haben sie konzipiert und sind heute ins Gespräch gegangen, gehen morgen ins Gespräch, gehen nächste Woche ins Gespräch und laden alle dazu ein. Was uns, glaube ich, auch sehr schwer fällt, ist die Gewalt und die Entmenschlichung zu fassen, die stattgefunden hat in den letzten Jahren. Und aber auch darüber wollen wir ins Gespräch kommen, in den Austausch, weil wir wissen, dass es viele Menschen emotional betrifft.
Also dialogische Formate, Gesprächsformate, wie Sie es schildern, Frau Ziemke. Noch schnell einen Blick voraus auf ein Gastspiel am Ende der Programmreihe, die dokumentarische Theaterperformance War Diaries. Was ist das für ein Werk?
Man hat die seltene Gelegenheit, die Geschichte eines israelischen Ex-Soldaten zu hören, der am Anfang des Krieges Oktober 23 als Reservist eingezogen wurde. Er und seine deutsche Frau, die damals gerade ein Kind zur Welt gebracht hatten, erzählen von der Erfahrung, wie der Krieg in ihr eigenes Leben eingebrochen ist. Aber sie erzählen auch von der Militarisierung ihrer Gesellschaft und sie versuchen, Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
Eine Veranstaltungsreihe in Berlin im Theateraufbau Kreuzberg Tack zum Nahen Osten. Der Auftakt heute mit Voices from Gaza und Israel. Lydia Ziemke war das, Co-Leiterin des Tack und Programmkuratorin. Vielen Dank, Frau Ziemke. Guten Abend.
Vielen Dank.
Architektur und Film gelten nicht als die idealen Gefährten, weshalb es auch gar nicht so viele Filme gibt, in denen Architektur die Hauptrolle spielt. Ein Künstlerpaar allerdings stellt Architektur und Stadt nun schon seit 2 Jahrzehnten in den Mittelpunkt und ist damit weltweit bekannt geworden. Jetzt hat das Filmteam Becker und Lemoine das Leben von Superkillen, einem öffentlichen Park in Kopenhagen, mit der Kamera in humorvoller Art beobachtet. Der Film heißt World in a Square. Marietta Schwarz hat ihn gesehen.
Der Park Superkillen im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro hat seit seiner Entstehung 2012 so ziemlich alle Herzen erobert. Er ist zeitgenössisch, robust, bunt und vielfältig wie die Stadtgesellschaft, die dort zusammenkommt. Menschen aus 60 Nationen leben in Nørrebro.
Somalis, Pakistanis, Türkisch, Kurdisch.
Dem Einwandererviertel fehlte ein öffentlicher Raum, an dem alle zusammenkommen, erzählt eine dänische Konvertitin im Film The World in a Square.
This is like the most multicultural community in the entire country.
Es sei der multikulturellste Ort in ganz Dänemark, sagt sie. Und er ist jetzt zum Hauptdarsteller eines Dokumentarfilms geworden, was nicht nur an der klugen Konzeption, sondern auch am aufsehenerregenden Design liegt. Ersonnen vom Berliner Büro für Landschaftsplanung Topotec 1. Es gibt diesen künstlichen Asphalthügel, über den sich weiße Streifen wie Höhenlinien legen. Schilder, Gullideckel, Bänke und Mülleimer von überall auf der Welt wurden integriert. Schachtische aus Terrazzo reihen sich an einer Seite. Muskulöse Männer und Frauen exponieren sich an den Outdoor-Fitnessgeräten. Und eine bestimmte Kurve zieht Skateboarder aus aller Herren Länder nach Nørrebro.
Diese Bowl hier ist ein weltberühmter Skateboard-Spot geworden. Manche Leute kommen nur her, um sich bei einem bestimmten Trick selbst zu filmen.
Kopenhagens Superkillen ist nicht nur eine wirkungsvolle Stadtentwicklungsmaßnahme für die Nachbarschaft, sondern eben auch fotogen und Social Media tauglich und somit ein Anziehungspunkt für Touristen und Urban Hipsters. Diese Ambivalenz wird im Film sichtbar, aber nicht in der Tiefe ausgearbeitet, was auch an der Arbeitsweise des Künstlerpaars Ila Becker und Louise Lemoine liegt. Sie streben nicht die journalistische Recherche an, sagt Louise Lemoine.
What we really try to do is to put people's stories and way of feeling in space at the forefront.
Uns geht es mehr um die Geschichten und Gefühle als um schöne Bilder. Architektur an sich interessiert uns dabei weniger als die Art, wie Menschen sich Räume aneignen.
Humor spielt in diesem wie in den dutzenden anderen Filmen von Becker und Lemoine eine wichtige Rolle. Getrieben von unbändiger Neugier stoßen sie immer wieder auf kuriose Details und Typen.
In some disciplines there are some tonalities that are almost absent or almost forbidden somehow.
Diese Tonalität ist in einigen Disziplinen ja total verpönt. Mit Architektur verbindet man etwas Hochseriöses, sowohl technisch als auch intellektuell. Wir haben von Anfang an nach einem anderen Zugang gesucht. Und Spaß ist ein wichtiger Faktor.
Angefangen hat alles 2008 mit Kohlhaas' Hauslife, ein Film über das Innen- und Außenleben einer ikonischen Villa des Architekten Rem Koolhaas. Die Handkamera begleitet die Haushälterin Guadalupe beim Reinigen, aber auch beim ewigen Kampf gegen unerwünscht eindringendes Wasser. Architektur im Reality-Check. Es bröckelt, tropft und plätschert im Maison à Bordeaux. Louise Lemoine nennt den französischen Regisseur Jacques Tati als Inspirationsquelle. Ganz in Tati-Manier wird das Eigenleben der elektrischen Fenster und Türen in der Kohlhaas-Villa dann auch im Walzertakt choreografiert. Wer dominiert hier wen? Das Haus seine Bewohner oder umgekehrt? Ein andermal, wir sind jetzt in London, nähert sich die Kamera dem Brutalismus des Barbican Center in Begleitung von tibetischen Gesängen. Schlagartig katapultiert die Musik das Architekturmonstrum aus den 1960er Jahren in eine archaische, gleichzeitig kuriose Unterwelt.
Wir versuchen der Architektur etwas Aktives, Wesenhaftes zu verleihen.
Zu Beginn ihrer filmisch-künstlerischen Karriere kam dieser sehr naheliegende Zugang zur Architektur einem Tabubruch nahe. Menschen wurden im Zusammenhang mit Star-Architektur so gut wie gar nie gezeigt. Und Putzfrauen, normalos, bat man nicht um ihre Meinung zum gebauten Umfeld. Baker und Lemoine blieben dem eingeschlagenen Weg treu. Inzwischen werden sie von großen Institutionen weltweit beauftragt. Momentan drehen sie vor ihrer eigenen Haustür.
Wir leben in Venedig. Und Venedig ist eine tolle Stadt für Kinder. Ein einziger Spielplatz.
Die Filmemacherin Louise Lemoine im Beitrag meiner Kollegin Marietta Schwarz. Der Film The World in a Square kommt am Donnerstag in die Kinos. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Gregor Sander.
Schon die Überschriften verraten das Problem des in dieser Woche anlaufenden Michael Jackson Biopics Michael von Antoine Fuqua. Der Elefant im Raum, titelt der Berliner Tagesspiegel. Das Schweigen im Nimmerland nennt es die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung titelt Glücklich bis zum Abspann, was Joachim Henschel so erklärt. Der Kinofilm Michael erzählt die Karriere des Michael Jackson ohne Missbrauchsvorwürfe und Überdosis. Ergebnis? Ein Wikipedia-Drama, das allen juristischen Stolpersteinen ausweicht. Kira Kramer bedauert das in der FAZ. Dabei wäre gerade bei Michael Jackson alles dagewesen für einen großen, widersprüchlichen, schmerzhaften Film. Das geschlagene Kind, das zum größten Popstar der Welt wird. Der Künstler, der seine Kindheit nie hinter sich lässt. Der Körper als Projekt. Der Ruhm als Käfig. Die Verehrung als Verdrängungsmaschine. Michael nimmt von allem nur so viel, wie nötig ist, um den Mythos in Bewegung zu halten, der Rest bleibt draußen. Dass etwa die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson im Film thematisiert werden, soll von Jacksons Anwälten aktiv verhindert worden sein, erklärt die SZ. Auf ihrer Medienseite berichtet die Süddeutsche von einem Versuch, das amerikanische Rechtssystem zu reformieren und den Journalismus gleich mit. Das vom Tech-Investor Peter Thiel finanzierte Startup Objection will die Glaubwürdigkeit von Artikeln durch eine KI und Ex-Agenten bewerten lassen. Auch das mittelalterliche Gerichtssystem soll ersetzt werden. Der rechtslibertäre Milliardär mit deutscher Wurzel, der nicht unbedingt als Demokratiefan gilt, stellt sich das laut Philipp Bovermann so vor. Objection ist ein von Thiel und seinem Geschäftsfreund Balaji Srinivasan finanziertes Start-up. Es hat sich vorgenommen, die Ehrlichkeit zurück in den Journalismus zu bringen, denn da scheint es, so die Unterstellung, massive Probleme zu geben. Die Wahrheit bringen soll stattdessen künstliche Intelligenz und ein Team ehemaliger Agenten von CIA, FBI und anderen Strafverfolgungsbehörden. Für $2000 soll jeder eine öffentliche Recherche über Aussagen in Presseartikeln starten können. Die Journalisten sollen dabei die Möglichkeit bekommen, ihre Quellen offenzulegen und dann checken KI und Ex-Agenten, was da nun stimmt und was nicht. Das Ergebnis kommt an einen digitalen Pranger. Als Problem dieser Methode macht der SZ-Autor ganz klar den Quellenschutz aus. Whistleblower sind in der Regel nicht so blöd, sogenannte Metadaten mitzuschicken, wie und von wem diese Dokumente abgerufen und an die Presse übergeben wurden. Sie verwischen ihre Spuren. Redaktionen suchen in solchen Fällen nach weiteren Belegen, um das, was ihnen erzählt wurde oder aus Leaks hervorgeht, zusätzlich zu untermauern. Eben das ist es, worin investigativer Journalismus überwiegend besteht. Und genau auf diesen investigativen Journalismus hat es Peter Thiel aber wohl wirklich abgesehen. Nach so viel Unfreundlichem wünschen wir uns hier für den Schluss noch etwas Aufmunterung und die Frankfurter Rundschau schlägt vor, reißen wir uns zusammen mit Hilfe der Musik. Max Dax hat von Flea, dem Bassisten der Red Hot Chili Peppers, ein überraschendes Soloalbum gehört, auf dem nicht nur Tom York von Radiohead und Nick Cave wundervoll singen, sondern umgeben hat sich Flea mit einer wahren Phalanx von Kollegen und Stars der Jazz- und Experimentalszene. Unter ihnen auch Warren Ellis von den Bad Seeds an Viola und Flöte. Und sie alle tragen fulminant und inspiriert zum freien Flow einer Platte bei, die vom ersten bis zum letzten Track voller metaphysischer Intensität ist. Derart beschwingt blättern wir noch rüber in die Tageszeitung Die Welt, wo wir mit den folgenden Worten empfangen werden: Hier sind wir Mensch, hier dürfen wir es sein. Im Artikel darunter geht es dann allerdings um die Gartencenter großer Baumärkte und da wir uns dafür trotz aller Beschwingtheit nicht bereit fühlen, verweigern wir die Lektüre und wählen lieber den direkten Ausgang.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander war das. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.